Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session Börse at Home mit einem Thema, von dem ich finde, dass es ganz, ganz besonders in diese Börsenphase passt. Nämlich wir sprechen über Resilienz für Anlegerinnen und Anleger, die Widerstandsfähigkeit, die man entwickeln muss, wenn es besonders hektisch wird. Ich bin heute hier im Börsensaal hinter der DAX-Tafel, die ist hier so rechts von uns. Bei mir ist Ralf Defrin, der bei
Ja,
uns im
hallo.
Börsenstammtisch auch Gast ist. Und da kamen wir auf den Gedanken, das mal zu machen, weil Ralf ist privater Investor und beschäftigt sich insofern, also lebt auch vom Investieren und beschäftigt sich insofern sehr intensiv gerade mit diesen Themen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Ralf. Wir haben
Freue mich
jetzt
auch.
30
Vielen
Minuten
Dank.
Zeit, ja. Und natürlich, wie immer, ihr könnt Fragen stellen, gebt die ein unten ins Fragepanel, ich gebe die dann an Ralf weiter. Ralf, was bedeutet das für dich, Privatinvestor zu sein?
Gut, also wenn ich sage, ich bin sozusagen Privatinvestor, Privatier, heißt es ja zunächst mal, dass ich eigentlich ausschließlich von Kapitalerträgen lebe. Ich verwalte aber eigentlich nur mein eigenes Geld und treffe alle meine Anlageentscheidungen selbst. Und also die Basis meines Portfolios sind sozusagen marktbreite Aktien-ETFs. Ich habe aber auch Einzelinvestments und die marktbreiten ETFs sind natürlich im Prinzip gar keine Arbeit. Ich glaube, das ist das Passivste, was es überhaupt nur geben kann zum Investieren. Und die Einzelinvestments machen natürlich mehr Arbeit. Da bin ich immer auf der Suche nach interessanten Unternehmen, in die ich investieren kann. Und das macht mir auch Spaß. Und solange mir das Spaß macht, mache ich das auch weiter.
Was hat dich an die Börse gebracht? Was war da dein Schlüsselerlebnis?
Also angefangen habe ich eigentlich mit Anleihen. Ich glaube, mein erstes Wertpapier war mit 15 oder 16 eine kanadische Staatsanleihe in kanadischen Dollar. Ja, da hat man gleich auch mal was über Währungsschwankungen bei Anleihen gelernt. Und dann habe ich die Umschuldung der argentinischen Anleihen mitgemacht. Danach fand ich Anleihen nicht mehr so toll. Und seitdem ging es dann über aktive Aktienfonds. Damals gab es noch nicht ETFs in dem Ausmaß, ja. Und dann über ETFs und Einzelinvestments.
Umschuldung argentinischer Anleihen wegen dem Staatsbankrott,
Genau.
das war ein kompletter Haircut oder wo ist da gecuttet worden?
Also, soweit ich mich erinnere, also es war nicht 100%, aber man hat schon, also gefühlt war es 100%. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber das hat mir halt insgesamt ein bisschen den Spaß an Anleihen verdorben. Insbesondere, weil ich halt der Meinung bin, dass Anleihen ein bisschen ein asymmetrisches Risikoprofil haben. Ja, ich meine, dein Upside ist gecapped, aber deine Downside ist halt 100%. Ja.
Okay,
Und bei
verstehe.
Aktien kannst du auch alles verlieren, aber halt deutlich mehr gewinnen. Das passt mir dann sozusagen insbesondere für die Langfristigkeit deutlich besser.
Aber dann ging es dann gleich mal mit mächtigen Verlusten los, oder?
Genau, aber das
Ja.
hat mich dann auch sozusagen geheilt.
Ja, okay. Dann was fährst du heute für einen Anlagestil? Wie würdest du das nennen?
Also ich würde es sagen, rein strategisch, sehr langfristig, stark aktienbasiert. Ich würde sagen, ultra konservativ, eher Value und Dividenden orientiert, ja. Und mit den marktbreiten ETFs und den Einzelinvestments natürlich auch ausreichend eigentlich diversifiziert. Das ist schon der Hauptteil des Portfolios, ja.
Was ist für dich jetzt ultra konservativ? Also vielleicht kann man das mit ein paar Kennzahlen ausdrücken.
Ultra konservativ heißt ja für mich sozusagen, dass es im Wesentlichen langfristig das Vermögen bewahren soll. Ja. Das geht nur mit Aktien. Ich glaube, wir kommen vielleicht noch auf den Gegensatz Kurzfristigkeit, Langfristigkeit. Ja, der ist ja relativ wichtig. Und insofern ist es auch durch die Diversifizierung, würde ich sagen, ist es schon so, dass man davon ausgehen kann, Garantie gibt es keine, dass aber langfristig das Vermögen erhalten wird. Und ich lebe ja auch nur von den Erträgen, also von den Dividenden. Ich verkaufe nichts, um sozusagen meinen Lebensstil zu finanzieren. Ja.
Ah, okay, also es sind quasi nur die
Nur die
Ausschüttung, nur
Dividenden,
die
genau.
Dividenden. Okay, also ja, das ist spannend. Das ist ja das, was viele als passives Einkommen
Genau.
bezeichnen. Ist
Ich
das
weiß,
Buzzword hier an der Stelle, ja?
der Begriff wird ja ein bisschen kritisiert, aber ich kann jedenfalls sagen, für die marktbreiten ETFs, also eben noch zum Beispiel mein Basisinvestment ist auch dieser Vanguard All World, den werden wahrscheinlich auch die meisten Privatanleger irgendwo haben oder ein MSCI World. Also ich glaube, passiver geht es ja nicht mehr. Also das macht überhaupt keine Arbeit. Also du kriegst halt viermal im Jahr die Ausschüttung und musst eine Steuererklärung machen, beziehungsweise wird er dann abgezogen direkt. Also ich glaube, weniger Arbeit geht gar nicht mehr.
Und du sagtest, wir sollen jetzt differenzieren zwischen kurzfristig und langfristig. Vielleicht machen wir das gerade mal an der Stelle. Was ist für dich kurzfristig und was ist für dich langfristig?
Also langfristig ist immer auf 5 Jahre, 10 Jahre, 20, 30 Jahre. Und kurzfristig würde ich ja sagen, ist ja für mich so 1, 2 Jahre. Und ich glaube halt langfristig, man gibt es ja die Studien dazu, dass Aktien langfristig die überlegene Anlageklasse sind. Und wenn du halt langfristig das Vermögen bewahren willst, glaube ich, musst du in Aktien investieren. Ja.
Ja, klare Sache,
Und
ja.
es gibt ja diesen interessanten Satz, der sagt, es ist sehr riskant, nichts zu riskieren, was ja erstmal ein bisschen paradox anhört, aber natürlich Sinn macht. Ja, du musst im Prinzip also kurzfristig einen gewissen Pain haben, um langfristig zum Gain zu kommen.
Ja.
Ja, und ich meine zum Beispiel Anleihen sind kurzfristig vielleicht okay, aber langfristig, also nach Abzug Inflation und Steuern eher katastrophal aus meiner Sicht. Aktien sind vielleicht kurzfristig katastrophal, aber langfristig, wenn es ausreichend diversifiziert ist, ganz, ganz sinnvoll.
Zumindest die stabilen Anleihen, da gebe ich
Ja.
dir völlig recht, weil Rendite, also Risiko zahlt Rendite, also kann natürlich was, was
Genau.
stabil ist, dir nicht allzu viel Rendite bringen.
Genau.
Was ist für dich Resilienz, unser eigentliches Thema heute? Weil wir kriegen ja einen Zollschock, nenne ich es mal, nach den anderen. Ich habe es heute Morgen im Newsletter formuliert als Haken schlagen, ja.
Aber es ist doch schon wieder vorbei, glaube ich. War jetzt die neueste Nachricht,
Ja klar,
das
was kommt
wird,
dann auch übermorgen
aber
vielleicht wieder? Das
ja,
ist ja,
das weiß man
ja.
nicht genau. Also Resilienz definiere ich für mich zweifach. Zum einen auf strategischer Ebene, beziehungsweise das Portfolio. Das Portfolio muss halt so sein, dass es das Ziel erreicht, das ich damit verfolge, nämlich die Erträge zu erwirtschaften, die ich für mein Leben brauche. Ja, auch unter ungünstigen Marktbedingungen. Ja. Also jedes Portfolio hat ja eigentlich einen außerfinanziellen Zweck. Manche Leute sparen für ein Haus, für eine Reise, fürs Auto, ich halt für die oder Altersvorsorge oder ich halt für die Erträge. Und ich glaube, ein Portfolio ist dann resilient, wenn es auch unter ungünstigen Bedingungen dieses Ziel erreicht. Ja. Und persönlich würde ich sagen, bedeutet Resilienz, dass du dich auch von solchen Ereignissen beziehungsweise den ungünstigen Marktbedingungen nicht von deiner Strategie und deinem Stil abbringen lässt. Ja.
Welche Risikofaktoren beziehst du da ein, wenn wir jetzt über Resilienz des Portfolios sprechen? Dann muss ich ja vorher so mal ein bisschen drüber nachdenken. Gehen wir
Ja.
mal zur argentinischen Anleihe zurück. Da muss ich überlegen, kann Argentinien in eine Insolvenz schlittern? Das ist recht einfach, ja. Das ist nur ein
Genau.
Ereignis, das kann ich mir dann schon vorstellen. Aber welche Ereignisse jetzt würdest du im Moment so in Betracht ziehen, dass du die
Also,
prüfst oder die Resilienz deines Portfolios abklopfst auf diese möglichen Ereignisse hin? Welche sind das?
für das Portfolio sehe ich das nicht so, dass ich da permanent Anpassungen machen muss, ja, weil wenn ich glaube, also ich glaube daran, dass sozusagen langfristig, dass sich alles gut ausgehen wird, ja, also so dieser alte Warren Buffetts Satz, will America's businesses be worth more in 20 years than today? Ja, sure they will, no doubt about it. Wenn du daran nicht glaubst, kannst du eigentlich gar nicht in Aktien investieren, meines Erachtens, ja. Und insofern bin ich mit dem Markt mit marktbreiten ETFs und meinen Einzelinvestments okay. Wenn du natürlich nur von Kapitalerträgen lebst, musst du natürlich schon gewisse Sicherheiten haben. Das bezieht sich jetzt aber nicht, sage ich mal, auf aktuelle Themen, ja, dass
Ja,
da mal
okay.
irgendeiner wieder was sagt
Ja.
oder irgendwas ist, sondern es ist eher das Thema, zum Beispiel, wenn es zur wirklich globalen Wirtschaftskatastrophe käme, von einem Ausmaß, wie wir ihn nicht kennen, und die Aktien quasi alle relativ wertlos wären, keine Erträge mehr, dann müsste ich ja trotzdem von irgendwas leben. Dann wären zwar Milliarden Menschen auch vermutlich eher auch schlecht drauf, aber das nützt mir dann nichts. Ja. Daher habe ich schon noch ein paar Anleihen und Gold,
Und
ja,
Gold.
um das sozusagen dieses Tail Risk abzufedern. Ja. Es gibt ja diesen Spruch, Regenwahrscheinlichkeit von 0,1% bedeutet nicht, dass du nur 0,1% nass wirst, wenn es
Ja.
tatsächlich regnet. Ja.
Ja.
Also das Risiko muss ich abfangen, aber sonst gehe ich da mit den Schwankungen ganz gelassen um. Und ich habe aber jetzt natürlich auch so ein System für mich, das ist so ein Prinzip von zwei Prinzipien. Das eine ist, dass ich immer das Geld für die nächsten 2 Jahre schon da habe auf dem Konto. Ja. Also die Dividenden, die jetzt im Mai kamen, ja, Allianz und so weiter, das ist Geld, das ich erst 2027 ausgebe. Ja, also das heißt,
Okay.
ich kann am Ende des Jahres, also für
Ja.
2026 ist das Geld eh schon da, Ende des Jahres gucke ich dann, was sind die Dividenden, die dieses Jahr eingegangen sind. Und dann reicht das nicht für 2027. Und dann kann man das ja noch steuern in 2026. Und auch so ein netter Spruch von so einem amerikanischen Rapper: If you can't pay twice, you can't afford it.
Okay,
Das
das sollte ich
also
mir mal zu
sowas
Herzen
zum
nehmen.
Puffer, weil ich
Ja,
da immer sage,
ja.
wenn du, ich habe natürlich viel mehr Dividenden,
Ja.
als ich ausgebe. Ja,
Ah,
das heißt,
okay.
da ist natürlich schon der Puffer.
Ja.
Ja, und bei Corona hast du das ja gemerkt, da war ja mal so ein richtiger Live-Test, wie das ist.
Ja.
Die Kurse fallen so, aber die Dividenden gehen auch runter, Ausschüttungsbeschränkungen natürlich hier und da, aber die gehen nicht so weit
Ah,
runter wie die
okay.
Kurse.
Ja.
Ja, und da habe ich festgestellt, dass was eben ein maximaler prozentualer Rücksetzer ist, mit dem man so rechnen kann oder leben kann. Und da wäre der Puffer immer noch im Prinzip nicht angegriffen.
Oh ja, und wenn
Und
du, also
daher
es,
funktioniert
ja,
das ja.
also es ist jetzt quasi nicht, wie man so immer sagt, man braucht einen Liquiditätsvorrat von 2 Monatseinkommen, bei dir wären das 2 Jahre, das ist es gar nicht, sondern du guckst einfach, dass du 2 Jahre Vorlauf hast mit deiner Planung, mit dem, also du bekommst
Genau,
Leute und brauchst es aber frühestens in 2 Jahren.
also wenn man nur von Kapitalerträgen lebt,
Ja.
also wenn man da mal drüber nachdenkt, wenn
Ja,
es
ja, ja,
tatsächlich
ja.
so weit ist, du hast ja erhebliche monatliche Schwankungen.
Ja.
Also Januar ist zum Beispiel ein Monat, der ist traditionell schlecht, da schütten wenige aus. Mai ist für deutsche Unternehmen traditionell der beste Monat. Ja, so, dann, also bei mir schwankt es so um den Faktor 6.
Ja,
Ja, also im
ja.
Januar kriegst du vielleicht ein Sechstel von dem, was im Juni kommt, was bei mir der beste Monat ist. Naja,
Ja,
du müsst
okay,
aber,
ja.
wenn du das so eine Strategie fährst, müsstest du im Februar, März und April musst du ja auch irgendwas von irgendwas leben. Ja. Und um eben diese Schwankungen auszugleichen, habe ich das so, dass ich da immer im Prinzip das 2 Jahre mache. Ja, weil dann hätte ich ein Jahr Zeit. Wenn der Puffer quasi aufgebraucht ist, ja, kann ich mir ein Jahr lang überlegen, gebe ich weniger aus, verkaufe ich was oder was mache ich, ja.
Und wenn das dann jetzt so ein bisschen gegen dich läuft, also wenn die wirtschaftliche Phase, die Konjunktur und die Einnahmen werden ein bisschen geringer, passt du dann auch dein Ausgabeverhalten an, wie man das für Entnahmepläne ja rät? Oder
Nein,
machst du das dann anders?
das ist eben der Vorteil, sozusagen, wenn du nur von den Dividenden lebst, die schwanken nicht so stark wie die
Ah,
Kurse
okay.
und ich muss es auch nicht anpassen. Also solange genug Dividende da ist, musst du nichts
Ah,
anpassen. Ja,
okay.
und das ist nämlich der Vorteil. Ich kenne diese Diskussion, wo gesagt wird, ja, Dividende ist aber letztlich das Gleiche, ja, weil EK entzogen wird und so weiter. Und besser ist es und steuerlich neutraler oder vorteilhafter, wenn man von Verkäufen lebt. Du hast aber das Problem, wenn die Kurse runtergehen, verlierst du halt überproportional viele Aktien
Ja,
oder
okay.
Anteile. Ja.
Ja, okay.
Und darum, ich muss auch dann nicht so viele Transaktionen ausführen. Ja.
Ja,
Ich müsste ja
verstehe.
jetzt so jedes Quartal, wenn ich keine Dividende hätte, hunderte von Transaktionen ausführen, Verkäufe, abzüglich Gebühren und so weiter.
Ja.
Ja. Das kannst du auch nicht bei jeder Aktie machen. Ja.
Verstehe.
Und dann, also das ist mit Dividenden einfach besser.
Da habe ich jetzt eine Frage von mir, weil wir über Gold gesprochen haben, bevor wir mal zu den weichen Faktoren der Resilienz kommen. Wie hoch ist denn ungefähr dein Goldanteil?
Ich glaube jetzt ungefähr 10%
Okay,
sogar.
ja, also man sagt ja so 5 bis 10% stabilisieren und guckst du dann auch auf den Goldpreis und passt das an? Also wie machst du ein Rebalancing, wenn jetzt der Goldpreis so enorm steigt, müsste ja auch der Anteil steigen.
Genau, das ist also der Anteil von Gold ist überproportional gestiegen,
Ja,
weil eben der Goldpreis sich so positiv entwickelt hat. Ich rebalance das aber nicht, ja,
Okay,
weil
du
das
lässt
ist
es
ja,
einfach.
ich muss so sagen, von den absoluten Erträgen
Ja.
leben und Gold ist ja für mich genau wie Anleihen nur so ein Backup, wenn wirklich
Ja,
alles andere
okay.
schief geht, dass ich da mal was verkaufen müsste. Solange die Situation aber
Ja.
nicht da ist, lasse ich das laufen. Ja.
Okay, verstehe. Und schüttet dir auch nicht aus. Es wird dann einfach
Schüttet
nur
leider nicht
passiv
aus, ja.
größer. Ja. Und dann möchte Stefan wissen, aber entscheid selber, ob du das sagen willst, aber was für Einzelaktien du hast.
Na gut, das sind schon relativ viele, die kann man jetzt nicht alle aufzählen, aber das Prinzip ist, dass ich da mehr auf Large Cap gehe und solche, um die ich mich wenig kümmern muss, ja, und die in der Regel eine gute Dividende zahlen oder Dividendenwachstum haben.
Ja,
Ja, also
okay.
ich, Klassiker sind, sagen wir mal, Coca-Cola, American Express, S&P Global und ich mag Versicherer. Ah, da habe ich auch ein bisschen Händchen für. Also sowas wie Old Republic. Die haben schon Dividende gezahlt. Glaube ich, da war mein Vater ja noch gar nicht auf der Welt. Spricht einiges dafür, dass sie noch Dividende zahlen, wenn ich
Wenn
nicht
du
mehr
deine
bin.
Enkel
Ja.
dann da sind, ja.
Und oder auch Allianz ist, glaube ich, so meine
Ja.
einzige deutsche Aktie. Ja.
Ja,
Also meine
okay.
einzige deutsche Einzelaktie. Ja.
Und Stefan möchte auch wissen, wie hoch ist denn dein USA-Anteil ungefähr?
Also das ist schwierig zu nennen, weil das müsstest du durchrechnen, natürlich durch die ganzen ETFs, ja, wenn man das
Ja.
anguckt und durch die Einzelaktien. Aber ich schätze, das wird insgesamt, wirst du da schon bei, naja, zwischen 60 und 5, also 65 bis 75, würde
Okay.
ich schätzen, ja.
Also wie auch
60,
ungefähr in einem
70, ja, das passt
Welt-ETF,
wie in einem
ja. Ja,
Welt-ETF, ja.
okay. Dann möchte Leni wissen, ob du Gold physisch kaufst oder als ETC, also als Verbriefung.
Physisch, ich habe aber auch so ein Goldkonto bei der Sparkasse Pforzheim. Da kannst du Gold auch so traden. Was
Okay.
heißt traden? Kaufen,
Ja,
ja, also in
okay. Und
Buchform und
ja, okay.
verkaufen. Ja.
Prima, dann kommen wir doch mal zur weicheren Komponente der Resilienz. Was für emotionale Fallstricke kennst du denn, wenn du es darum geht, Ruhe zu bewahren, wenn Trump mal wieder was auf True Social postet und alle sagen, Uah.
Ja, also das schockt mich ja überhaupt nicht, ja, sondern also ich glaube, was wir vorhin gesagt haben, dieses kurzfristig, langfristig ist ein emotionales Thema, ja. Ein Thema ist sicher auch Geduld. Ja, also da muss ich sagen, zum Beispiel bin ich auch sehr schlecht drin.
Ja.
also zum Beispiel bei der Börse ist ja schön, du musst nichts machen. Ja, du musst nicht kaufen und verkaufen, du kannst dich auch einfach mal in die Seitenlinie stellen und sagen, ich kann es nicht einschätzen oder emotional komme ich gerade nicht klar, jetzt warte ich mal ab. Ja. Oder zum Beispiel, wenn der Kurs fällt, dann ist auch ein Thema für mich, an dem ich
Ja.
gern noch arbeite, ist Geduld. Ja. Ich kaufe dann meistens zu früh. Ja, also die Aktie ist schon gefallen, jetzt so Novo oder irgendwas, ja, dann kaufe ich das, ja, und dann fällt das Mistviech weiter,
Ja.
ja. Das ärgert einen erstmal, ja,
Ja.
so, aber letztlich langfristig ist es natürlich völlig egal, ja, und ich sage mir dann, okay, ich nehme das jetzt auch nicht so persönlich, ja, es gibt dann Leute, die sagen, eben, der Markt ist immer gegen mich und so, ja, das ist natürlich
Ja.
Quatsch, ja, der Markt weiß gar nicht, dass du existierst, ja, und das ist dem auch egal, aber man denkt sich halt, Mist, ich hätte sonst, wenn ich später gekauft hätte, natürlich fürs gleiche Geld mehr bekommen, ja,
Ja.
so, und da ist Geduld so ein Thema, sag ich mal, für mich auch, wo ich noch gern dran arbeite, ja. Und ein weiteres Thema ist zum Beispiel, sich nicht von der Masse anstecken lassen. Ja, also die Kurse übertreiben nach oben, nach unten und dementsprechend ist auch die Stimmung. Ja, also gerade zum Beispiel bei Novo, ja, als die Aktie bei 135 stand, hast du kaum jemanden gehört, der gesagt hat, ja, jetzt aber mal Vorsicht. Ja, also gefühlt gab es dann 100 Milliarden Menschen, die sich alle 2 Stunden so eine Abnehmspritze reinspritzen. Ja, war natürlich Quatsch. Ja, so als
Ja.
das Ding jetzt bei 55 stand, haben plötzlich alle gesagt, oh ja, Vorsicht. So als wird
Okay.
das Unternehmen morgen irgendwie einen Insolvenzantrag stellen müssen. Ja, und das ist natürlich in beide
Ja.
Richtungen Quatsch. Da kann man natürlich die Schwankungen ausnutzen. Also ich halte mich dann an Zahlen. Ja, also ich kaufe am liebsten, wenn es mindestens so 20% unter All-Time-High ist, wenn die Dividendenrendite peakt bei diesen großen Large Cap, die es schon lange gibt. Ja,
Ja,
dann gucke ich
ja.
an, wie ist die Dividendenrendite die letzten 10 Jahre und wenn das so schön nach oben spiket, dann
Klar, weil der Kurs fällt,
genau, guckt man sich das an,
ja.
ja, dann kannst du natürlich KGV, Kurs Cashflow über die letzten
Ja,
5 Jahre, wie ist da der Durchschnitt, notiert das drunter und eines meiner Liebsten ist, wenn der Kurs unter der untersten Analystenschätzung ist.
ah, okay,
Also hast du
ja.
20 Analysten und der eine sagt 70 Kursziel, der andere 90 und irgendeiner 120 und wenn es dann unter 70 ist, ist eigentlich immer ganz, ist es gut, sich das näher
Das ist
anzuschauen. Ja,
spannend, da höre ich auch noch
das wäre
nicht,
so
habe ich auch noch
mein,
nicht
das sind so
gehört,
die
ja.
Dinge alles natürlich
Ja,
in Kombination, ja, was
ja.
man sich schon anschaut, ja.
Ist auch FOMO? Also dieses,
Ja,
oh, jetzt muss ich
ich
aber auch, ja.
versuche es zu
Ja.
vermeiden und ich bin da eigentlich ganz gut drin, muss aber sagen, dass ich auch da, das ist wie Geduld, ja, dann noch ein bisschen, glaube ich, Verbesserungsbedarf habe. Ja. Das erlebe ich aber nur bei den Aktien, die ich auch selbst gerne haben will. Das ist eher so, dass ich eine Liste von Aktien habe, die ich gerne mal erwerben möchte
Ja.
und dann wartet man eben So, und dann gibt es das Umgekehrte zu dem Geduldthema. Ja, die Aktie fällt und fällt und du willst ja nicht rein. Und plötzlich zieht die dann wieder an und du denkst, das geht doch nochmal runter, dann zieht sie immer weiter an und irgendwann denke ich dann auch, jetzt muss ich aber noch rein. Ja. Das passiert mir schon manchmal noch, muss ich leider sagen.
Okay,
Ja.
das ist dieses berühmte Hinterherrennen,
Das
ja.
Hinterherrennen, aber
Ja.
es passiert selten. Ja.
Ja, okay. Hast du noch andere Prinzipien, mit denen du versuchst, nicht zu stark auf Marktbewegungen zu reagieren?
Ja, was sind also die psychologischen Themen sind natürlich die, dass ich immer versuche, da so das positive Mindset zu entwickeln. Ja. Also deswegen schockt mich das mit dem Trump auch gar nicht. Ich sehe das jetzt eher so als ein Beide-Dip, ja, vielleicht, oder gibt es Chancen, ja, weil ich weiß ja, dass langfristig sozusagen, also erstens weiß ich, dass Abstürze, ob du es jetzt Crash nennst, Korrektur oder whatever, sind ja unvermeidlich. Ja. Wir wissen ja alle, die kommen. Wir wissen nicht, wann sie kommen, wir wissen nicht, wie tief sie gehen, aber wir wissen, dass sie
Sie
kommen.
kommen,
Ja. So, und das ist aber auch die Quelle der Rendite. Ja. Wenn Aktien nicht schwanken würden, glaube ich, könnten wir ja keine
ja,
Rendite
klar,
machen.
logisch,
So,
ja.
das heißt, man muss das positiv sehen. Und wenn jetzt dann alle sagen, jetzt Aktien 25% gefallen, ja, dann muss man es ja positiv sehen, dass ich jetzt was kaufen kann. Das, was mir eigentlich schon immer zu teuer war, kann ich jetzt kaufen. Und wenn es, man kann sich natürlich auch immer so, wie gesagt, ein bisschen dann ablenken. Ja, es gibt, also wenn es ganz schlimm wird, es gibt ja keine Pflicht, und kein Gesetz, dass man täglich, wöchentlich, monatlich ins Depot gucken muss. Ja. So, da macht man sich auch oft nervös. Ja, das ist ja durch diese Apps heutzutage. Ja, ich meine, wir haben ja vielleicht noch Zeiten erlebt, da kam einmal im Quartal der Depotauszug per Post. Ja, und wenn du irgendeinen Kurs wissen wolltest, ja, dann musst du irgendwie Teletext oder so ein Mist da, was ja,
Zeitung.
ja genau, oder dann am nächsten Tag in der
Teletext.
FAZ oder was gucken. Ja, und heute, wenn du halt alle 10 Minuten da auf der App den Kurs gucken kannst, das macht halt die Leute nervös. Ja. Und zusammen, wenn es ganz schlimm wird, kann man einfach abschalten. Dann mache ich ja bei meinem Spaziergang im Grüneburgpark noch 3 Runden mehr und dann ist es auch wieder gut, ja.
Hast du jetzt, als Trump da seinen Auftritt gehabt hat mit den Papptafeln im Rosengarten, hattest du genug Cash, um dies als Kaufgelegenheit zu nutzen?
Ja, ich habe jetzt die ganzen letzten Wochen immer mal wieder was gekauft, ja.
Ja, cool. Also ich leider nicht,
Ja.
aber es war mein Fehler.
Ja, gut, du weißt ja nicht.
Ja,
Also es heißt ja jetzt auch sell in Maine, go away, ja. Also
aber.
ja, vielleicht geht's jetzt noch mal runter, ja.
Ja, aber da glaube ich jetzt überhaupt nicht mehr dran, insbesondere nicht in diesem Jahr.
Dass es
Ja,
runtergeht?
dass diese Börsenweisheit, dass
Ja,
die.
das glaube ich jetzt auch nicht. Aber also sagen wir so, wenn alle davon ausgehen, dass nicht runtergeht, ist eher wahrscheinlich, dass runtergeht.
Da ist auch was dran. Da passen jetzt ein paar Fragen zu dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Und zwar, wo war's? Ja, genau. Wie viel Zeit? Jan will wissen, wie viel Zeit wendest du denn auf, wenn du sagst, du musst nicht täglich reingucken, aber wie oft bist du tatsächlich, also wie viel
Also
Zeit kostet dich deine Anlageplattform?
das Einzige, was mich Zeit kostet, sind wirklich diese Einzelaktieninvestments. Ja. Wie gesagt, das mache ich gerne, da bin ich natürlich immer auf der Suche. Das mache ich nicht jeden Tag, aber dann, wenn ich denke, es ist was, was ich anschauen muss, also ich würde schon sagen, vielleicht im Mittel kommst du schon auf 2, 3 Stunden pro Tag, wo man sich damit befasst. Ja. Also dann liest über irgendwelche Unternehmen, die du nicht kennst und dann natürlich Bilanz anguckst und diese Sachen. Das ist schon recht zeitaufwendig, so gesehen, ja, wenn du jetzt nichts, ja, wenn du noch irgendeiner Arbeit nachgehen würdest oder so, ja. aber sonst, also ich habe auch kein Problem, wenn ich auf Reisen bin, ein paar Wochen dann einfach gar nichts zu machen. Ja. Aber auch Reisen nutze ich meistens dazu, mal zu gucken, was es in den Ländern so an Unternehmen gibt, ja, mal durch den Supermarkt zu gehen, zu gucken, was gibt es da so an Produkten. Ja.
Ja, okay, um dann
Das,
eventuell daraus eine Anlageidee abzuleiten.
ja, das oder man freut sich irgendwie halt, dass es bestimmte Produkte von Unternehmen, deren Aktionär man ist, auch wirklich überall auf der Welt gibt. Ja. Also
Also,
bestimmte Kekse oder Getränke, die ich jetzt nicht näher nennen will.
Und also deine Einzelpositionen kosten quasi Zeit, ist logisch. Das andere ist ja passiv breit
Genau,
diversifiziert. Jetzt
die Einzelaktien
möchte,
kosten Zeit, ja.
ja, das ist klar, jetzt wollte jemand anders, jetzt finde ich ihn nicht, aber ich habe die Frage noch im Kopf. Ach, Johann wollte wissen, wie viele Positionen sind es denn ungefähr? 50, 100, 300?
Also das Excel-Sheet mit den ganzen Positionen hat, ich glaube, 450 Zeilen.
Oh ja, okay.
Ja,
Ja, das
also
ist dann
da
schon eine
sind
ganze
natürlich,
Menge. Ja.
wobei die natürlich
Ja.
unterschiedlich groß sind. Ja, aber also wenn du auch jetzt immer so ein
Ja.
Vanguard All World, was ja mein Basisinvestment ist, wenn du das durchrechnen würdest, das hat ja auch 1000 Positionen.
Ja. Ich musste nur gerade einen Kollegen umleiten, falls ihr euch da draußen gewundert habt, weil wir sind hier wirklich im öffentlichen Bereich hinter der Glaswand und hinter uns ist das Handelsparkett. Dann kommen wir nochmal zu den Instrumenten. Da möchte Jörg auch wissen, welche Tools du verwendest, um das alles zu beobachten und zu managen.
Also, wenn damit jetzt gemeint ist, was nutze ich, um mich zu informieren oder um zum Beispiel die Kennzahlen zu
Ja,
ermitteln und so. Also
genau. Denke ich,
ich hab,
interpretiere ich so.
Seeking Alpha.
Ah, okay, Seeking Alpha ist ja.
Ja, das passt mir ganz gut, weil du da auch sehr viele Berichte hast von sehr unterschiedlichen Leuten zu den einzelnen Unternehmen. Ja, das muss man natürlich alles würdigen. Aber da hat man jedenfalls für die US-Unternehmen, was ja mein Wesentliches ist, hat man da relativ gute
Ja, ja.
Zahlenbasis, ja, und kann und hat auch Zugang zu, sag mal, eher vielen Meinungen,
Ja,
ja, die was
ja,
bringen können. Ja. Das ist eigentlich so das Haupttool, was ich nutze. Und sonst kannst du natürlich aus den sagen wir mal, Unvista, Finanzen, Net, TraderFox und so kannst du natürlich schon auch irgendwas rausziehen, ja.
Und gibt es Bücher oder Menschen, die dich prägen als Vorbilder oder als Ideengeber?
Also natürlich sind Warren Buffett und Charlie Munger die größten, ja, und also man muss sagen, vieles von dem, was die gesagt haben, enthält halt unheimlich viel Weisheit. Das Problem ist, man erkennt es oft erst nach Jahren. Es ist wirklich so, was sie gemeint haben und wie schlau das ist, was sie gesagt haben. Ja. Das ist halt ein Entwicklungsprozess und ich glaube, ein Buch, das ich besonders gut finde, heißt Pioneering Portfolio Management. Das ist von David
Okay.
Svensson, dem leider verstorbenen Yale Portfolio
Ah
Manager. Das ist
ja.
eigentlich für institutionelle Anleger, aber sehr gut auch für Privat. Investoren, um so die ein oder anderen Augen zu öffnen. Gibt es leider nur in Englisch, ist noch ein bisschen trocken geschrieben, ist aber mehr, also ist mehr Hirn als Lesegenuss,
Ja,
würde ich
vielleicht kann
so
man
sagen.
sich
Aber
das ja mit dem passenden KI-Tool
das
auf
sollte
Deutsch
man sich
zusammenfassen
mal
lassen.
anschauen, ja.
Sag noch mal den Svensson, ist
David
David
Svensson,
Svensson, ja?
Pioneering Portfolio Management.
Pioneer Portfolio Management. Wie gehst du mit der Informationsflut an sich um? Jetzt sind wir ja bei sehr speziellen einzelnen Büchern und bei einzelnen Personen, aber insgesamt werden wir ja permanent bombardiert mit ja, mit Aufmerksamkeitshaschern. Wie selektierst du da und
Also
wie managst du
ich
das?
find, Social Media klasse, also insbesondere Instagram. Also man muss natürlich filtern, aber erstens ermöglicht es uns, sagen wir mal, als Privatinvestoren uns besser zu vernetzen. Also ich habe allein online, aber auch dann in Real Life, wenn du Leute triffst, habe ich unheimlich viele Leute kennengelernt,
Ja.
mit denen man sich austauschen kann, ja, und lernt dadurch halt auch, weil die andere Spezialitäten haben, lernst du Unternehmen kennen, die du noch nie gehört hast und die man sich angucken kann, ja. Ich habe zum Beispiel, sag mal, vor Instagram in Anführungszeichen, kannte ich zum Beispiel diese amerikanischen BDCs, diese Business Development Companies überhaupt nicht. Ja, und die habe ich durch Instagram kennengelernt, habe ich mir angeguckt und mittlerweile habe ich ein relativ großes Portfolio an verschiedenen
Ja,
BDCs, ja, und die
okay.
machen mir auch recht viel Freude.
Ja, spannend. Also quasi in Austausch mit anderen und
Genau, also die Möglichkeit, an mehr Informationen zu kommen als früher und dich besser zu vernetzen mit anderen, die in
Ja.
einer ähnlichen oder gleichen Situation sind, das ist halt super.
Ja.
Ja.
Oder auch, ich habe auch bis vor kurzem, oder tue ich eigentlich immer noch, ich finde so unsere Finanzcommunity, sowohl bei Instagram als auch bei den anderen, war bei Blue Sky oder auch sogar bei X, relativ intakt, wenn es nicht
Genau.
diese vielen Kopien zurzeit gäbe, die sind ja came and years.
Ja, also
Ist doch
ich glaube, man
fürchterlich.
kann es sehr gut
Ja.
nutzen. Du musst halt filtern. Und ich glaube, dass also das Dümmste, was man machen kann, ist einfach das nachkaufen, was irgendein Finfluencer gesagt hat oder jetzt gerade gekauft hat. Ja, weil du weißt nie, also selbst wenn es für ihn Sinn macht oder für
Ja.
sie, du weißt halt nie, passt
Ja.
es, wie ist die Strategie und passt es dann zu dir. Ja, was für den einen ein Superkauf ist, kann für den anderen katastrophal sein. Es muss ja zu dir passen.
Ja, also das ist der Rat, den du wahrscheinlich dann allen, die aktiv sind auf den Plattformen, geben würdest. Kein Copy-Trading von einzelnen
Nein.
Influencern. Ja, prima. Wie bewertest du denn die Rolle von Privatinvestoren in dem ganzen Finanzgeschäft? Du bist ja jetzt auch schon lange dabei. Hat sich das verändert?
Also ich, ähm, ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir das sagen würden, wir hätten jetzt einen erheblichen Einfluss auf den Markt. Ja, das ist mehr, glaube ich, Quatsch. Aber ich glaube, wie gesagt, Social Media und diese Vernetzung hat uns geholfen, besser zu werden.
Ja.
Also professioneller in dem Sinne, ja, würde ich sogar sagen.
Ja. Ja.
Weil du hast jetzt heute viel mehr Informationen und kannst dann sag mal, dich auch besser austauschen. Ja.
Ja, und das streiche ich mal zu 100%. Also, also diese Transparenz und auch die Möglichkeit, sich zu informieren, das ist so Gold wert für
genau.
private Anlegerinnen
ja.
und Anleger.
Ja, und ich finde auch zum Beispiel
ja.
gerade jetzt unser Börsenstammtisch, ja,
ja.
Das bringt ja auch unheimlich viel. Es gibt einfach nichts Besseres, als wenn du dann Leute triffst, die sag mal, jetzt dann Small Caps machen, was ich ganz wenig mache, ja, dann kannst du auch unheimlich viel lernen
ja, ja.
und mitnehmen.
Also es ist ein Appell, gründet Börsenstammtische, besucht welche. For Investors, das ist eine Website von Michael Bark unter anderem und der listet die auch auf. Jetzt mal hier an dieser Stelle eine kurze Werbung für Börsenstammtische. Und wenn es bei euch keinen gibt in der Stadt, gründet einfach einen. Trefft euch mit Leuten an regelmäßigen Tagen, macht
genau.
auf jeden Fall Sinn. Und dann, was ist so dein Prospekt für die nächsten 10 Jahre? Wie hast du, was für eine Strategie hast du? Einfach so bleiben oder?
Genau, ich mache einfach weiter wie bisher. Ist ja 50 Jahre gut gegangen, sollte nochmal 50 Jahre gut gehen und dann reicht es
ja.
auch, ja.
Okay. Immerhin 50 Jahre, schön, schön was vor dir, ja?
Naja, ich sag ja. mal so, jetzt überleg mal, wir haben ja alle Crashs der letzten Jahre überlebt, sonst würden
das
wir
stimmt,
nicht hier
ja.
stehen, ja, und wir haben auch alle schlechten Tage unseres Lebens überlebt, ja,
ja.
insofern,
ja. ja. Ich rechne auch auf 100, also mit einer Lebenserwartung
genau.
von 100 muss man schon rechnen, ja, ja, es ist
ja.
nicht unrealistisch.
Genau,
ja.
und da ist dann der Entnahmeplan und die 4%-Regel auch schlecht.
Ja, ja, dann
so.
Muss man dann auch tatsächlich ein bisschen Puffer hinten lassen.
Genau.
Da sprechen wir ja vom Restlebensrisiko.
Genau.
Genau, alle Crashs,
das
wie
heißt,
viele waren es?
In 50
ja.
Jahren ja. Sollten wir dann wieder so ein Interview machen.
In 50 Jahren. In 25. Und dann guck mal, dann müssten
ja.
wir eigentlich, wie viele Crashs haben wir in den letzten 25 Jahren gehabt?
Also, neuer Markt
neuer
2001,
Markt. Ja,
2008,
ja.
Euro-Krise, Corona. Das
Corona.
Sind so die größten vier.
Ja.
Also, auf 10 Jahre kannst du mit 2 bis 3 rechnen, würde
ja.
ich sagen. Auf 20 mit 5. So, das heißt, da kommen dann noch 10.
Also in 25 Jahren, wenn wir uns dann online treffen, dann haben wir die nächsten 5 Crashs
genau.
dazu. Also eine Empfehlung, Crashs machen resilient und tatsächlich, und sie kommen, das wissen wir alle. Letzte Frage und dann kommen wir mal zu den ganzen Fragen. Hier sind sehr, sehr viele.
Okay.
Was bedeutet für dich finanzielles Glück?
Also es bedeutet für mich, dass mein Portfolio so ausreichend Erträge erwirtschaftet, dass ich mein Leben finanzieren kann ohne große Beschränkungen.
Mhm.
Und
okay.
da ich keine Sorgen habe.
Ja, finanzielle Freiheit.
Ja, so gesehen.
Ja, sehr schön. Schöne Definition, bin ich auch 100% d'accord. Wir sind leider nicht verschiedener Meinung, also können wir gar
was?
Nicht wirklich diskutieren.
Jetzt müssen wir uns noch
ja.
was suchen, wo
nein,
wir anderer
nein.
Meinung sind.
Also Lini will noch mal wissen, wo sie die Seite mit den Börsenstammtischen findet. Lini, For Investors mit einer 4, investors.com, glaube ich, egal, einfach in der Suchmaschine eingeben, Börsenstammtische For Investors und du findest sie sofort. Dann will Andi wissen, wie viel deines Portfolios hast du in BDCs? Ich weiß gar nicht, was das ist. Magst du das mal kurz erklären?
Also Business Development Companies sind amerikanische Unternehmen, praktisch wie ein Fonds, die gewisse Steuervergünstigungen genießen und praktisch Kredite ausgeben.
Ah, okay.
Da gibt es eine Beschränkung, wie viel Fremdkapital die aufnehmen dürfen. Und die leihen das an ja, Unternehmen, die im Wesentlichen
ja.
schlechteren Zugang zu Banken haben.
Mhm.
Ja. Und da gibt es eine ganze Reihe von, also Ares Capital kennt man ja vielleicht, das ist euch der größte, Blue Owl, Hercules Capital ist eins, das ich sehr
ja.
gern habe. Also bei mir ist das ungefähr, ich würde sagen, zwischen 7 und 10%.
7 bis 10%, okay.
Vom Wert
ja,
jetzt
das ist
so sehr, aber nur sehr grob jetzt
ja.
geschätzt, ja.
Danke dafür. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Fragen, ob du auch was mit Optionen machst, ob du deine Einzelaktien auch veroptionierst oder gar nicht.
Nein,
gar nicht.
Also ich mache keine Optionsgeschäfte, nicht auf der Hedging-Seite, würde mir aber durchaus überlegen, wenn es jetzt zu einer wirklich aus meiner Sicht komplett krassen, absurden Fehlbewertung
ja.
kommt. Also wenn sich der S&P jetzt im nächsten Monat verdoppeln würde, S&P 500, dann würde ich doch überlegen, mal ein paar Puts zu kaufen.
Okay, also bei einer Verdopplung vom S&P ein paar Puts,
also,
aber ja.
Genau, aber sonst mache ich das nicht.
Und dann kommt eine ganze Reihe technischer Fragen, wie viel Depots du hast.
Also Depots technisch betrachtet, wenn man es jetzt auf die Banken
Ja.
runterbricht, habe ich, glaube ich, vielleicht 15 oder 16 Banken.
15 oder 16 Depots, cool,
So
ja.
ungefähr. Ja, also
Ja. Nutzt du ein Tool für die Übersicht oder ist es die Excel-Liste?
das ist die
Die
Excel-Liste,
Excel-Liste
ja.
ist ja auch ein Tool, ja.
Dann. Genau. Das mache ich, also gut, da stehen ja alle Positionen drin, da musst du nur ab und zu den Kurs eintragen. Ja, das mache ich aber nur zweimal im Jahr oder so. Ja.
Ja.
Ja, weil der Punkt ist, was bringt dir der Kurs?
Ja.
Der Kurs ist nur dann relevant, wenn du kaufen oder verkaufen willst.
Ja.
Ja, ich mache das einfach nur, um so ein ungefähres Fahrgefühl zu haben.
Ja,
Aber was
ja.
mir ist doch jetzt egal, wo American Express steht.
Okay, ja. Ja, okay,
Habe ich
noch ein Screen.
gekauft, liegt da, werde ich nie verkaufen.
Okay.
Voraussichtlich, ob das jetzt 20% höher, tiefer steht, ist
Ja.
mir egal.
Ja, aber deine Kennzahlen, also wenn du die Kennzahlen Neubewertung machst von den Positionen, die du hast, das machst du dann bei Seeking Alpha.
Genau, also das geht
Ja.
ja aber meistens
Da
nur
sind ja
das,
die
was ich
Kurse
dazu
getrennt.
kaufe.
Ja,
Ja? Also
okay, verstehe.
wenn ein Wert, den ich schon habe, gefallen ist, ich kaufe was zu, ja,
Ja,
oder
okay.
ich bin jetzt der Meinung, dass insgesamt gut war und ich
Ja.
könnte was zukaufen oder was Neues,
Ja.
dann nutze ich das, ja.
Okay,
Aber ich schaue
verstanden.
natürlich viel mehr Unternehmen an, als wo ich tatsächlich kaufe.
Ja, klar.
Logischerweise, ja.
Ungefähr Ratio 10 zu 1, 100 zu 1,
50 zu 1.
50 zu 1,
Ja,
ja. Puh, ja.
so ungefähr.
Kommt da auch einiges an Arbeit dann zusammen, wenn man 50
Genau,
sich
da kommen wir
anschauen
so
will.
die 30 Stunden. Ja. Manches schaust du halt auch wieder an. Ja. Du guckst es an und denkst hier, okay, das ist gut, aber der Kurs passt nicht. Ja, und dann musst
Ja.
du halt immer mal wieder gucken. Dann hat sich aber auch wieder natürlich eine zugrunde liegende
Ja.
Gewinnentwicklung geändert und
Ja,
das, ja.
verstehe. Eine letzte Frage, das kam auch von ein paar Leuten. Bist du in Japan investiert?
Ja, bin ich auch investiert. Habe ich auch natürlich Japan-ETFs, aber im Wesentlichen auch die drei großen Versicherer, Tokio Marine, Sompo und MS&AD, die mir große Freude machen. Dann habe ich Nippon Telegraph, so ein großer Datencenter-Betreiber. Und ich habe natürlich die Trading Houses, ja, ITOCHU, Marubeni,
Ja.
Mitsubishi, Sumitomo, ja.
Also Japan,
Und die,
definitiv.
ja, die
Ja.
machen auch alle Freude, soweit.
Ja, okay, also bei mir nicht, aber dann habe ich vielleicht die
Das kommt
falsch.
noch
Das kommt noch.
irgendwann, ja.
Ja, ich hatte neulich war Lilian Haag, die Fondsmanagerin, die ich wirklich sehr schätze, fachlich und auch menschlich, auch fachlich vor allem, besonders hier zu Gast, die managt ja einen Japan-Fonds und die sagt auch, man muss einfach Geduld haben, wenn man in Japan investiert ist. War vor 2, 3 Wochen war sie da.
Genau, also da
Ja.
musste man ja, also wenn du irgendwie in den 90ern oder so gekauft hast, musst du so sehr viel Geduld haben. Ja, das stimmt
Ja.
schon, ja.
Aber Geduld war ja auch vorhin einer
Geduld war ein
deiner,
Thema, aber das
ja.
war zum Beispiel so was, ich glaube, den ersten MSCI Japan habe ich gekauft nach Fukushima.
Ja.
Weil das war einfach völlig hysterisch, ja. Also das war völlig klar, dass das ein begrenztes Event ist, was natürlich auf Japan insgesamt keine riesigen Auswirkungen hat. Ja, aber der Nikkei ist ja da relativ stark gefallen und das hat sich dann auch ziemlich schnell wieder aufgelöst. Ja.
Okay, dann habe ich auch tatsächlich nur eine Frage, die habe ich jetzt. Was, wenn du feststellst, dass vielleicht eine Anlageidee doch nicht so toll war, passiert das und was machst du dann?
Also dann, ich hasse es zu verkaufen, aber manchmal muss man es. Also ein Beispiel bei Intel
Ja,
habe ich
okay.
gekauft. Passt eigentlich gar nicht zu meiner Strategie, wie ich im Nachhinein festgestellt habe. Und das war mir dann einfach zu volatil. Ja, ich habe das gekauft, dann war das irgendwie mal 2 Monate später minus 30, 4 Monate später plus 30, je nachdem, was der CEO wieder gesagt hat und so. Und für mich macht das alles keinen Sinn. Und dann habe ich das irgendwann verkauft. Rendite war auch okay, aber ich bin froh, dass ich das weg habe, weil ich kann also mit so sehr zyklischen Unternehmen kann ich schlecht umgehen. Ja, und die versuche ich dann zu vermeiden. Sagen also ein Intel oder auch ähnliche andere Chip-Hersteller, das ist eher nichts für mich. Also ich habe noch Broadcom, das ist, glaube ich, sogar mein bester Einzelwert von der Performance. Das halte ich aber für stabiler. Und Texas Instruments, das ist ja so lala, aber ja auch ein gutes Unternehmen.
Danke dafür. Also ich fasse zusammen, Geduld haben.
Geduld schreiben wir uns dann nochmal auf den Zettel.
Ja. Und sich auch mal von was trennen, wenn es dann doch nicht so eine tolle Idee war,
Ja,
passiert bei dir auch. Auch wenn du
das
verkaufen
eben.
hast.
Ja, aber
Ja.
manchmal muss es sein.
Vielen Dank an alle, die dabei waren, an das große Interesse und auch für die vielen Fragen. Wir
Dankeschön.
konnten leider nicht alle beantworten, aber ich denke, die allermeisten. Und ich sehe, mal mit Leuten zu sprechen, die tatsächlich aktiv am Markt sind, aus dieser Perspektive und darüber sprechen, was sie tun, scheint hier sehr viele zu interessieren. Das machen wir definitiv wieder. Und vielen Dank,
Danke
Ralf,
für,
dass du hier den Anfang damit gemacht hast und für deine
danke für die
Zeit
Einladung
und für deine
und
Offenheit
danke
hier.
fürs Zuhören.
Ja. Und ich war jetzt so vertieft, dass ich überhaupt nicht mehr im Kopf habe, was nächste Woche dran ist. Aber ihr erfahrt das ja wie immer mit der Mail, die ich im Nachgang schicke zu dieser Session heute mit der Aufzeichnung. Und danke an alle und alles Gute vor allen Dingen, wenn das nächste, ja. der nächste Post kommt, der uns mal wieder in schlechtere Stimmung bringt, hier zumindest auf der DAX-Tafel.
Ja, dann viel Spaß.